der heutigen Hörspielkammer des Schreckens widmen wir uns der ersten Folge der Serie Irene Adler, Sonderermittlerin der Krone aus dem Hause Maritim.
Die der zweite Teil eines Zweiteilers ist. Das ist fast so beknackt wie eine Hörspiel-Möbius-Schleife.
Hörspielkammer des Schreckens.
Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Irene Adler Folge 1 Tod im Oberhaus ist die Fortsetzung von Sherlock Holmes und Co. Folge 45 Hinter den Kulissen. Soweit so doof. Denn die Idee, eine neue Serie mit dem letzten Teil eines Zweiteilers zu beginnen, ist reichlich bescheuert.
Immerhin erfahren wir jetzt endlich, wer wirklich hinter dem tödlichen Anschlag auf den Tenor Frezzolini steckt und was Irene Adler damit zu tun hat. Also nicht, dass wir es wirklich hätten wissen wollen. Das wollten ja offenbar nicht mal die Charaktere, so scheißegal, wie sie den Fall bislang behandelt haben. Aber sei es drum.
Die Folge beginnt mit einem Rückblick auf den ersten Teil, um die Hörer auf den aktuellen Stand zu bringen.
Aus Faulheit wiederholt man allerdings einfach nur zwei Szenen vom Ende des anderen Hörspiels komplett.
Fantastisch. So muss derjenige, der das Pech hatte, auch schon Teil 1 dieser akustischen Magen-Darm-Grippe genossen zu haben, den Mumpf noch ein zweites Mal hören.
Und derjenige, der den ersten Teil in der anderen Reihe nicht gehört hat, ist hinterher genauso schlau wie vorher. Denn dem sagen die vielen Namen und Charaktere in der Sequenz natürlich herzlich wenig.
Aber warum sollte man sich an so einer Stelle auch Mühe geben und eine knackige und verständliche Zusammenfassung produzieren? So ist es doch viel einfacher.
Und macht ein ums andere Mal klar, dass es bei diesen ganzen lieblos hingeprökelten Hörspielschandtaten am Ende doch immer eher darum zu gehen scheint, dass alle Macher möglichst wenig Energie aufwenden müssen.
Der anscheinend nur mäßig begabte Autor soll in erster Linie Zeilen in die Tastatur kloppen, bei denen es nicht um komplex ausgedachte, aber verdammt bekömmlich servierte Inhalte geht, sondern einfach nur nonstop gelabert wird, als würde eine Busbombe explodieren, wenn man aus Versehen mal unter 1000 zu nichts führende Wörter pro Minute sagt.
Der Regisseur soll sich während der Sprachaufnahme ganz darauf konzentrieren können, sich nicht anmerken zu lassen, dass er absolut keine Ahnung hat, in welchem Kontext diese ganzen Rollen eigentlich stehen, die gerade von diesem Sabbelwesen im Noppenschaumraum ins Mikro gesallert werden.
Der Schnittkäse soll diese ganzen seltsam gärenden Haufen Sülz und Blubber einfach nur so zusammenklatschen, dass am Ende alle Takes irgendwie wirken, als ob das in einer künstlichen und unwirtlichen Parallelwelt echte Unterhaltungen sein könnten.
Und dabei immer wieder von seinem Superstecher-Joker Gebrauch machen. Nach Lust und Laune die üblichen Unterbrechstellen vergeigen. Fall mir bitte nicht so rabiat ins Wort.
Pardon.
Vergeigen. Und im Anschluss unter Zuhilfenahme der immer gleichen drei Archivmusikstücke die unterschiedlichsten Emotionen der vorliegenden Szenen treffsicher zerpimmeln.
Inzwischen wussten wir zwar, dass es die Amateurtheater-Azubine Summer Fickel gewesen war, die die Platzpatronen gegen verdammt scharfe Munition vertauscht hatte, mit der Alvin Stadler Frezzolini niedergestreckt hatte. Doch ob dieser schundig verschachtelte Erzählpartsatz jemals einen Punkt finden würde, das vermochte keiner von uns mit Gewissheit zu sagen.
Er verbarg sich im Geäst, bis Blackbeard seine Morgenlatte auf der Terrasse bearbeitete und dann schlug er zu.
Ja, hat jemand den Täter gesehen? Gibt es Zeugen für die Tat?
Es gibt leider nur Zeugen dafür, dass wir alle verdammt gut darin sind, uns nicht anmerken zu lassen, dass wir nie einen unserer Sätze inhaltlich begreifen, aber auch nicht wirklich ein Problem damit haben. Diese ganzen Blechschäden, die unser Rumgefahre mit geschlossenen Augen im inhaltlichen Parkhaus dieser Low-Score-Music-Produktion verursacht, in irgendeiner Form zu korrigieren.
Aber die Musik erklärt alles.
Das zweifle ich, wie alle Knalltütenfiguren hier, aus Prinzip an.
Weiß aber nicht, wieso mein dämlicher Take am Szenenanfang einfach mittendrin beginnt.
Entschuldigung. Hier. Es geht doch nichts über die gute alte Socke voller Münzen. Der Morgenstern der kleinen Männin. Ja, diese immer leicht bis komplett am Thema vorbei verwendete Musik ist echt Bleistorm Musics ganz großes Pfund.
Wenn nicht gar deren ganz große Tonne.
Wahrscheinlicher, ja. Aber weiter in der erbärmlichen Story. Es folgt ein lustiges Scharmützel zwischen John Watson und Irene Adler, die sich darum streiten, wer von beiden diesmal den Fall als Chronist erzählen darf. Naja, wirklich lustig ist es nicht. Es nervt eigentlich bloß wie Sau.
Und wie soll man sich das überhaupt vorstellen? Im 19. Jahrhundert gab es bekanntlich noch keine Diktiergeräte. Haben die dann quasi beide über demselben Blatt Papier gesessen und sich blöde Kommentare reingeschrieben?
Oder hat der Autor mal wieder nur von 12 bis Mittag gedacht und eine Sequenz kreiert, die es so gar nicht geben kann? Haben Sie zumindest eine Ahnung, Herr Holtheuer?
Oh, ich muss gestehen, dass ich außerhalb meines Hörspielforums leider nicht ganz so souverän und rabiat bin. In der echten Welt wirke ich doch eher wurstig und verklemmt.
Das müssen Sie nicht dazu sagen. Das merken wir gerade.
Ist aber auch eine schwere Frage.
Die 50-Euro-Frage? Was steckt hinter der Sequenz, in der sich Irene Adler und John Watson darüber streiten, wer diese Hörspielfolge erzählen
darf? Ich kann nur mutmaßen. Ich tendiere ja zu C. Die Produzenten der Serie sind zu geil für diese Welt.
Okay, soll ich das einloggen? Oder wollen Sie jemanden anrufen?
Ach ja, das geht ja auch. Ja, dann rufen Sie doch bitte Christoph Piasecki an.
Okay, rufen wir ihn an. Was macht der Piasecki beruflich?
Auch Hörspiele. Und er ist ein guter Freund.
Ah, okay.
Piasecki?
Guten Abend, Herr Piasecki. Hier ist Günther Jauch von Wer wird Millionär? Bei mir sitzt gerade Patrick Holtheuer und hat... Oh.
Kann ich das Publikum befragen?
Aber natürlich. Jetzt sind Sie dran. Helfen Sie meinem Kandidaten. Was steckt hinter der Sequenz, in der sich Irene Adler und John Watson darüber streiten, wer diese Hörspielfolge erzählen darf? A. Sie schreiben sich gegenseitig blöde Kommentare auf ein Blatt Papier. B. Der Autor hat wieder nur von 12 bis Mittag gedacht und eine Sequenz kreiert, die es so gar nicht geben kann. C. Die Produzenten der Serie sind zu geil für diese Welt. D. Burg Frankenstein war er, aber was will man erwarten? Bitte stimmen Sie jetzt ab. Dann ist Herr Piasecki wohl doch kein Freund mehr?
Sollen erstmal alle ihre Rechnungen zahlen.
Das Ergebnis ist da. 11% sagen, sie schreiben sich gegenseitig blöde Kommentare auf ein Blatt Papier. Für der Autor hat wieder nur von 12 bis Mittag gedacht und eine Sequenz kreiert, die es so gar nicht geben kann, haben sich 82% entschieden. 1% hält, die Produzenten der Serie sind zu geil für diese Welt für die richtige Lösung. Und 6% der Zuschauer meinen, dass Burg Frankenstein eher war, aber was will man erwarten?
C.
C hat nur 1%. Sind Sie sicher?
C.
Also gut, loggen wir C ein.
Ui, aufregend.
Na so oder so, man muss den Käse im Hörspiel halt schlucken. Und da am Ende Irene die Oberhand behält und als Erzählerin fungiert, erfahren wir auf diese Weise vielleicht mehr über ihre Persönlichkeit und ihr Innenleben.
Achtung, Spoiler-Alarm.
Nö, tun wir nicht.
Wie überraschend. Aber endlich wissen wir, wer die Platzpatronen aus der Bühnenwaffe gegen echte Munition ausgetauscht hat. Emma Rattle. Ihre Motive? Geldgier. Und Rache an dem lüsternen Tenor, der gern mal bei ihr beigegangen ist.
Dass Simon Rattle einen Menschen auf dem Gewissen hat und Irene Adler ihretwegen unter Mordverdacht geriet, spielt aber im weiteren Verlauf keine Rolle.
Na, dann ist ja gut. Sonst wäre Frankensteins Autorenkreaturmonster Mark Oliver Bischoff noch genötigt worden, einer Figur so etwas wie interessante Entwicklung auf das bis zum Hörspielende leere Blatt Papier der Figurenfakten zu schreiben. Schwein gehabt.
Alle bedauern Emma Rattinghaus nur. Und Irene macht sich Vorwürfe, ihr keine gute Freundin gewesen zu sein. Kategorie ziemlich unglaubwürdig.
Aber da Miss Adler der Mordverdacht gegen sie ebenfalls vollkommen Schnuppe war, ist es auf eine gewisse, beschissene Art konsequent. Was auch der Kategorie ziemlich unglaubwürdig entspringen dürfte. Kann ich dafür bitte ab sofort einen Jingle auf dem Hörspielkammerboard erhalten?
Moment.
Ziemlich unglaubwürdig.
So?
Und nicht anders.
Zumindest stellt sich Irene jetzt endlich die Frage, weshalb sie zur Mordverdächtigen gemacht wurde. Dass sie, wie gesagt, für niemanden verdächtig ist, klammern wir an dieser Stelle einfach mal weiterhin aus.
Irene vermutet, dass es mit dem aufdringlichen Verehrer zu tun hat, der ihr seit einiger Zeit Avancen macht und Rosen in die Garderobe schicken lässt. Es ist Sebastian Conroy, der Sohn von Klischee-Bösewicht John Conroy.
Sein wirkliches Verhältnis zu Irene ist nicht ganz klar. Er behauptet, dass er ihr einen Heiratsantrag gemacht hat, den sie abgelehnt hat.
Bei ihr hingegen wird nicht mal klar, ob sie den Kerl überhaupt schon mal gesehen hat. Aber vielleicht soll diese unterschiedliche Wahrnehmung gerade der Witz an der Sache sein.
Leider die Art von Witz, bei der man eine Kleinigkeit vergessen hat. Die Pointe.
Oh ja. Irene versucht, Sebastian auszuhorchen und verkleidet sich zu dem Zweck als Mann. Das passt sogar ausnahmsweise zu dem ursprünglichen Charakter bei Doyle, wo Miss Adler eine Meisterin der Verkleidung war. Ein Pluspunkt für die Macher des Hörspiels. Leider muss Irene in der Szene mit Conroy sehr viel sprechen. Und die miese Umsetzung erfordert 2 Minuspunkte für die Produzenten, sodass wir jetzt einen Pluspunkt bei denen gut haben.
Apropos gut. So gut Yvonne Greizke als Sprecherin auch ist. Wie ein Mann klingt sie beim besten Willen nicht. Nur wie eine Frau, die irgendwie ihre Stimme verstellt und tiefer als sonst klingt.
Und blöder.
Ja. Und doch ist sie in der Lage, Conroy damit minutenlang zu täuschen. Unglaubwürdiger geht es nicht. Und spätestens ab hier kann man die Folge einfach nicht mehr ernst nehmen. Irene wirkt nicht wie eine Meisterin der Täuschung, sondern Conroy wie ein geistig Zurückgebliebener, der auch noch taub ist. Was soll das?
Ja, das erinnert nicht an die Genialität der Verkleidungen in richtigen Sherlock-Holmes-Umsetzungen, sondern an die Steinigung in das Leben des Brian.
Da glaubt man noch eher, dass Conchita Wurst eine echte Frau ist, als dass die Greizke ein Mann ist.
Natürlich ist so eine Stelle schwer umzusetzen. Aber wenn man es nicht besser hinbekommt, dann muss man sie einfach weglassen oder anders lösen. Notfalls, indem man einen männlichen Sprecher verwendet und behauptet, dass dessen Stimme die von Irene Adler wäre. Nicht ganz glaubwürdig, aber dann würde die Szene wenigstens für den Hörer funktionieren.
Lieber einmal einen großen Bissen Unglaubwürdigkeit auf Mal schlucken, als ewig und 3 Tage an einer albernen Performance würgen. Und sonst scheint dem Gezuppel hinter den Kulissen im Oberhaus der Albtraumhörspiele doch auch alles komplett am Arsch vorbeizugehen. Warum eigentlich nie bei Sachen, die aus Versehen mehr nutzen als schaden?
Und Stichwort Conchita Wurst. Wir hatten ja schon erwähnt, dass Hörspiele meistens echte Sausage-Partys sind, in denen praktisch nur Männer vorkommen. Zumindest was die Hauptrollen angeht. Hier haben wir endlich eine weibliche Hauptrolle. Und ist das gut?
Nö, geht so. Okay, sie lebt teilweise von ihrer weiblichen Intuition und einer gewissen Einfühlsamkeit und macht Conroy später heiß, um ihr Ziel zu erreichen. Aber ansonsten ist sie doch nur Sherlock Holmes mit Körbchengröße 82 Doppel-D.
Lächerlicherweise besteht das Hörspiel nicht einmal den Bechdel-Test.
Was bedeutet das?
Mr. Birke, wieso haben Sie das nicht gemacht? Die goldenen Regeln der darstellenden Kunst. Präsentiert von Professor Dr. Michael Eickhorst.
Ausgabe 1.
Der Bechdel-Test verlangt, dass in einem Film oder Hörspiel mindestens 2 Frauen vorkommen müssen, die einen Namen haben und sich miteinander unterhalten. Und zwar nicht nur über einen Mann.
Wieder was gelernt. Danke.
Gerne. In diesem Hörspiel kommt neben Irene zwar tatsächlich eine weitere Frau vor, nämlich die Ex-Nutte Cora. Eine richtige Unterhaltung gibt es zwischen den beiden allerdings nicht und schon gar nicht über etwas anderes als Männer. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Chapeau! Das ist dann wohl die männerdominierteste Frauenserie aller Zeiten.
Immerhin hat sie mit Bravour den Brechtel-Test bestanden, denn man will sich nur noch in einer Tour übergeben. Ist doch auch was.
Ja. Dann geschehen noch weitere Morde, die so viele Ähnlichkeiten aufweisen, dass man sich fragen muss, ob der Täter eigentlich überführt werden will. Aber er hat Glück. Der Autor, Arschburg Milfowei, legt den ermittelnden Inspektor einfach, wie originell, als völlig verpeilte Flitzpiepe an, deren Fähigkeiten genau ein Klafter unter der Dummheit des Täters liegen und somit eine offizielle Lösung des Falles geschmeidig, wenn auch absolut nicht akzeptabel ausgedacht, verhindern.
Ein beliebtes Mittel in Schrotthörspielen, wenn der Titelheld intelligent wirken soll, der Autor aber im echten Leben anscheinend im Kleiderschrank neben der Hose die Kneifzange hängen hat und entsprechend mit allem, was gut ist, auf sehr großem Kriegsfuß steht.
Was übrigens keine Beschreibung einer Autorenunterkategorie ist. Die sind alle so.
Oder wie es Adler Irene im Hörspiel sagt.
Da dünkt mir die Wahl der Tatwaffe als allzu große Koinzidenz.
Was für ein Satz. Bei den 3 Fragezeichen live gäbe es Szenenapplaus.
Überall sonst würde man dafür zu Recht verprügelt werden.
Der Verdacht fällt auf John Conroy. Und Irene Adler soll dort als Küchenmädchen verkleidet eingeschleust werden. Sherlock Holmes bezweifelt jedoch, dass sie das überzeugend hinbekommt. Putzig ist auch seine Begründung, warum er nicht selbst inkognito bei Conroy arbeiten kann.
Weil er ja so bekannt ist. Da ist der Rettinghaus Holmes, wo der einzige Sherlock in gefühlten 200.000 Umsetzungen, der kein Meister der Verkleidung ist.
Kaloyn?
Captain?
Hier irgendwo muss das Wrack sein. Oder was meinen Sie?
Die Geräte bestätigen es jedenfalls.
Hält die äußere Hülle dem Druck stand, Kaloyn?
Aye, Captain.
Bringen Sie uns hinter diesen Felsvorsprung, Kaloyn.
Aye, Captain.
Was ist das?
Ich habe keine Ahnung.
Bringen Sie uns näher ran, Kaloyn.
Aye, Captain.
Beim Wemsenden Kalvatermann!
Das muss der qualitativ tiefste Punkt des Hörspiels sein, Captain. Mein Großvater hat mir immer davon berichtet, aber ich dachte, das seien die Hirngespinste eines alten Narren. Aber es stimmt wirklich. Da ist die mit Abstand indiskutabelste Szene des gesamten Hörspiels.
Oh. Irene demonstriert nämlich Sherlock ihre schauspielerischen Fähigkeiten. Sie besucht ihn, wieder verkleidet als Mann. Und wird absurderweise nicht von ihm erkannt, obwohl sie wieder mit schlecht verstellter Stimme spricht.
Und schlimmer noch, die Unterhaltung dreht sich die ganze Zeit darum, ob eine gewisse Irene Adler in der Lage wäre, andere zu täuschen.
Man denkt als Hörer, dass Sherlock sie natürlich längst durchschaut hat und genüsslich auflaufen lässt. Aber nein, der ist wirklich so doof. Er wettet sogar mit Bruder Mycroft, dass Irene es niemals schaffen wird, ihn zu täuschen. Und ist dann ganz baff, als sie sich offenbart.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv, der aus einer Streichholzschachtel die Lebensgeschichte eines Menschen ableiten kann, erkennt nicht, dass vor ihm kein Mann, sondern seine Freundin und einzige Liebe sitzt und einfach nur ihre Stimme verstellt? Wie scheiße ist das denn? Wir erinnern uns, in der Serie Sherlock sitzt Irene Adler nackt gegenüber von Holmes, weil sie ihm keine Gelegenheit bieten will, irgendwelche Informationen über sie anhand ihrer Kleidung herauszufinden. Und hier muss sie nur ein paar Halbtöne tiefer rumknödeln und der Genialste der Genialen wird zum dämlichsten aller Dämmlacke! Aber okay, Sherlock ist natürlich eine gute Holmes-Variante. Die blasierte Schwuchtel in dieser Serie, nur sein tiefbegabter Vetter aus Dummsdorf! Da schämt man sich ja.
Das stimmt.
Ich meine, das wäre ja, als würde ich meinen besten Freund nicht erkennen, oder? Michael? Wo steckst du? Michael? Haben Sie meinen Hörspielkammerkollegen Michael gesehen?
Ja, der ist gerade kurz rausgegangen.
Echt? Während der Aufzeichnung? Das ist aber übel. Und wer sind Sie, gute Frau?
Gute Frau?
Eigentlich haben wir gerade Aufnahme.
Wussten Sie, dass dieser Michael darauf gewettet hat, dass er es schaffen kann, sich als Frau verkleidet mit Ihnen zu unterhalten, ohne dass Sie es merken?
Das hat er gemacht? Echt?
Ja, und er hat Sie verspottet, dass Sie es niemals merken würden, weil Sie so blöd im Kopf sind.
Ja, da hat er recht, stimmt. Aber ich würde ihn doch an seiner Stimme erkennen. Die klingt ja im Grunde genauso wie meine. Er wäre ja zum Beispiel überhaupt nicht in der Lage, so echt zu klingen wie Sie, Frau...
Heikhorst, Michaela Heikhorst.
Angenehm, Dennis Rohling.
Oh, und was machen Sie hier so, Sie geiler Man?
Tja, wir haben hier so einen Podcast, wo wir über miese Hörspiele abkotzen, die wir vorher angehört haben.
Warum machen Sie das denn? Ist das etwa eine Privatfehde?
Nee, wieso? Das ist ja im Grunde sowas wie Schläferz oder Nostalgia Critic und so. Das sind so Formate, in denen es darum geht, Trash zu feiern und zu verurteilen. Aber für Sie als schöne Frau ist das wohl eher nichts. Wir Hörspielheinis sind ja meist eher fette und hässliche Kerle. Leider.
Finden Sie mich wirklich schön?
Aber klar. Gut, die Glatze ist strange, aber auch irgendwie was ganz Besonderes. Das macht mich ganz wuschig. Wie wäre es, wenn wir uns mal ein bisschen kennenlernen?
Ach, ich weiß nicht.
Ja, nee, los jetzt. Zier dich nicht, du wilde Frucht. Ich kann dir viel bieten. Ich bin hauptberuflich Verleger, Sprecher, Schauspieler, Komponist etc. Also meine YouTube-Kanäle, die haben bis zu 100 Abonnenten. Ich weiß doch, wie sehr ihr echten Frauen auf Macht abfahrt.
Das geht jetzt in eine etwas seltsame Richtung.
So wie meine Hand hier? Lass mich mal eben. Was? Wieso haben Sie dann einen...
Hallo? Ey, ich bin's, Michael.
Nee, echt? Das gibt's ja nicht. Wie hast du das denn geschafft? Du hast ja komplett wie eine Frau gewirkt. Geil!
Wolltest du mich gerade befingern oder was?
Quatsch, nein, das... ich habe mich vertan. Also, weiter im Text bitte.
Ist im Grunde sowieso zu Ende. Irgendwann ist der Fall gelöst und Überraschungen gibt es keine. Es sind genau die Leute, die Hintermänner, die auch die einzigen Verdächtigen waren.
Supi,
das sind die besten Handlungsabläufe. John Conroy soll am Ende zu so einer Art Mega-Gegenspieler aufgebaut werden.
Und Mega-Gegenspieler funktionieren bekanntlich immer dann am besten, wenn sie bereits bei ihrem ersten Auftritt nichts geschissen bekommen.
Apropos nichts geschissen bekommen. So lässt sich dieses Hörspiel insgesamt gut zusammenfassen. Eine weitere der unendlich vielen neuen Serien, die die Welt nicht braucht. Die Chance, eine spannende weibliche Hauptrolle zu kreieren, wurde mit Anlauf in den Sand gesetzt. Stattdessen präsentiert man einfach Holmes mit Menstruation.
Es ist ja an und für sich keine schlechte Idee, ein eigenes Universum mit lauter Ablegern zu kreieren. Aber wenn die Ableger so gumpig sind wie dieser Müll, dann erinnert es nicht an das DC- oder Marvel-Universum, sondern an die Geschichten in den lustigen Taschenbüchern, wenn Mickey Mouse und Donald Duck zusammen agieren. Und das waren selten die Highlights aus Entenhausen.
Seufz, ächz. Schluchz.
So, Schicht im Schacht. Nächstes Mal nehmen wir uns Thomas Birkers Mutter vor. Also das Hörspiel, nicht den Elternteil. Wird bestimmt wieder besser als der Mist heute.
Gutes Beispiel gehört, können wir schon mal für Vortex ankündigen.
Yeah. Immerhin erfahren wir jetzt endlich, wer wirklich hinter dem tödlichen Anschlag auf den Tenor Frezzolini steckt. Und was Irene Adler damit zu tun hat. Also, nicht, dass wir es wirklich hätten wissen wollen.
Gutes Timing, ne? Entschuldigung,
ja,
ich hatte
darauf
geachtet, ob du gut schön nah dran bist. Entschuldigung.
Und ich dachte gerade, ich hatte so ein bisschen innegehalten, dachte, okay, macht er nicht, ist ja auch egal, kann er hinterher reinsteigen. Ja. Dass es bei diesen ganzen lieblos hingebröckelten Hörspielschandtaten am Ende doch immer eher darum zu gehen scheint, dass alle Macher möglichst wenig Energie... Nein! Scheiße, wisst ihr?
Die sind aber alle,
ja. B, der Autor hat wieder nur von 12 bis Mittag... C, die Produzenten der Serie sind zu geil für diese Welt. D, Burgschrank...
Schrankenfein.
Bulk!
Na, dann ist ja gut. Sonst wäre Frankensteins Autorenkreaturmonster Mark Oliver Bischoff noch genötigt worden, einer Figur so etwas wie interessante Entwicklung auf das bis zum Hörspielende leere Blatt Papier der Figurenfakten zu schreiben. Schwein gehabt. Und danke für diesen Satz.
Sehr gerne. Man muss ja auch nur einmal in Echtzeit nebenstehen, um das wirklich zu spüren, dass es für keinen schön ist. Ach, wir haben doch die letzten Jahre auch lange genug gestanden.
Ja.
Jetzt reicht es auch mit dem Stehen. Bin bald 41, ich kann nicht mehr. Zumindest stellt... Oh Gott. Dass sie, wie gesagt, für niemanden verdächtig ist, klammern wir an dieser Stelle einfach mal weiterhin aus.
Den nochmal, das klang, als ob der irgendwie ein Sofa im Mund gehabt hätte.
Ja, ich habe gehofft, dass es nur mir so vorkam, aber war es wirklich so, ne?
Ja. Irene vermutet, dass es...
Da kannst du mal bitte das Sofa aus dem Mund nehmen.
Irene wirkt nicht wie eine Mai...
Was? Sorry, ich musste Luft holen.
Ach so. Das ist gut, tut gut, ne?
Ja.
Bist du, man fühlt sich wie nach dem Joggen, komischerweise.
Ja, ja.
Ne?
Boah, klar, hier ist natürlich auch nicht so super viel Sauerstoff wahrscheinlich. Ja,
fett vor allem sind wir. Fett sind wir. Ich muss den irgendwie noch mal ganz machen, ne? Der war jetzt noch nicht so weit gereift, dass es Sinn hätte, den in der Mitte
zu starten. Ja, ich glaube, du warst nicht mal bis zur Mitte gekommen, oder?
Das wollte ich etwas netter formuliert damit eigentlich auch sagen. Ja, danke schön.
Bitte, bitte.
Danke.
Dafür immer gern.
Danke.
Willst du was anderes?
Ich weiß nicht, kann man so machen. Also es, man könnte es natürlich auch ein bisschen mehr am Ende sich reinsteigen und machen, aber vielleicht ist es interessant, das auch mal nicht zu machen.
Ja, also. Musst du, ich kann eine Zweitfassung auf jeden Fall machen.
Nee, lass ihn so.
Nee, dann gib mir nicht. Ja. Quasi. Lieber einmal einen großen Bissen Unglaubwürdigkeit auf Mal schlucken, als ewig... Nein, das ist jetzt zu früh drin. Entschuldigung.
Ja, genau so ab dem Gezuppel, ab dem Satz.
Ja.
Sehr schön.
Ach Gott, ich dachte, du stehst auf, um mir zu klatschen, weil ich nochmal machen soll.
Genau.
Was für ein Satz. Bei den drei Fragezeichen live, die übrigens heute Premiere haben.
Oh.
Jetzt gerade ist der schwarze Taipan. Können wir mal bitte eben...
Der Dunkle.
Ihnen zu Ehren...
Hey, ein spezial gelagerter Sondermüll! Hey.
Und Irene Adler soll dort als Küchenmädchen verkleidet eingeschleust werden. Punkt. Der Verdacht fällt auf John Conroy. Und Irene Adler soll dort als Küchenmädchen verkleidet. Ja. Jetzt auch nochmal sicher, aber eins zu früh. Scheiße.
Ah. Oh. Und was machen Sie hier so, Sie geiler Man?
Tja, Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Das sind so Formate, in denen es darum geht, Trash zu feiern und zu verurteilen. Na, das ist Mist. Das sind so Formate, in denen es darum geht, Trash zu feiern und zu verurteilen. Das ist ziemlich reizvoll. Aber für Sie als schöne Frau.